NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. August 1896. Das bürgerliche Gesetzbuch wird verkündet.
Dieser Mann steht vor seinem Elternhaus, aber er darf es nicht mehr betreten. Sein Vater hat ihn enterbt. Welche Rechte bleiben ihm? Dies und mehr jetzt in Mein gutes Recht.
Juristische Nachhilfe im Fernsehen.
Mein gutes Recht, das Magazin, in dem wir zeigen, wie überraschend Recht in unserem Land gesprochen wird. Indem Sie merken, kein Rechtsfall ist wirklich aussichtslos, wenn man sich zu wehren weiß.
Gut gemeinter Rat im Paragraphendschungel des bürgerlichen Gesetzbuches. Denn ohne Unterstützung kapituliert man schnell. Der Rechtshistoriker Professor Dr. Joachim Rückert von der Universität Frankfurt.
Normalerweise hat man damit nicht viel zu tun, weil man das ganz normal alles macht ohne Konflikt. Nur wenn es Streit gibt, dann guckt man ins Gesetzbuch und versteht nichts.
Das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, ist ein Mammutwerk, das selbst angehende Profis einschüchtern kann. Christina Xoll, Jurastudentin und Tutorin an der Uni Bochum.
Man steht erstmal vor einem Gesetz, einem Riesengesetz und denkt sich erstmal, wow, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also da habe ich so persönlich mich erschlagen gefühlt.
So ähnlich dürften auch die Bürger im ausgehenden 19. Jahrhundert gedacht haben, als Kaiser Wilhelm II. Das vom Reichstag beschlossene BGB unterschrieb. Es schuf eine zivile Rechtsordnung, die das Leben von der Wiege bis zur Bahre begleitet.
Das sind rund 2000 Paragraphen, 2300. Das Recht der Bürger, das sind ihre Rechtsverhältnisse untereinander als Private. Das ist wichtig. Deswegen spricht man auch von Privatrecht. Also nicht das gegenüber dem Staat, das Recht. Das hat 5 Teile. Das ist ein allgemeiner Teil. Dann kommt ein Schuldrecht, dann das Sachenrecht, das Ehe- und Familienrecht und das Erbrecht.
Das BGB regelt das Recht des Alltags. Mit dem Strafrecht, mit Mord und Totschlag hat man eher selten zu tun. Das Zivilrecht beginnt schon mit dem morgendlichen Brötchenkauf.
Ich gehe ja kaum raus, ohne am Tag, würde ich jetzt mal behaupten, locker 30, 40 Sachen zu machen, die irgendwie einen juristischen Bezug haben. Und es ist nun mal natürlich so, die sind im Zivilrecht. Für mich ist das gerade das Interessante. Irgendwie ist es, beschäftigt sich schon mit meinem Alltag. Ich habe für jede verschiedene Alltagssituation Sachen, die passen. Sei es Miete, sei es Reise, sei es im normalen Schuldverhältnis, sei es mit den Kindern, sei es in der Erbschaft.
Schwierig wird es für die Bürger, wenn dieses Recht nicht einheitlich geregelt ist. Wenn in Berlin andere Gesetze gelten als in Köln oder München. So die Situation im Deutschen Reich vor Einführung des BGB. Da glich das Privatrecht einem Flickenteppich.
Es gab so viele Privatrechte wie Länder und Staaten. Obwohl das Reich darüber schwebte, seit 1871 gab es ca. 30 verschiedene Staaten, die alle etwas unterschiedliche Privatrechte hatten. Also die Bayern, die Preußen, die Sachsen, die Hessen.
Ein neues Strafrecht gab es unmittelbar nach der Einigung 1871 im ganzen Reich. Im Zivilrecht beharrten die Länder auf ihren Gesetzen und wollten so Einfluss und Interessen wahren.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war noch kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund mit selbstständigen Staaten, die sehr viel sich vorbehalten hatten. Und das war überall etwas verschieden, besonders im Eherecht, im Güterrecht, im Erbrecht.
Das bürgerliche Gesetzbuch machte Schluss mit dieser Zersplitterung und förderte so den inneren politischen Zusammenhalt im Kaiserreich. Und es war ein modernes Gesetz.
Das Leitbild ist der mündige Bürger.
Eine Vorstellung, die endgültig mit jahrhundertealten rechtlichen Traditionen und Zwängen brach.
Sie sind vor 1800 in einer Ordnung gestellt gewesen, sei es eine religiöse, eine städtische, eine ländliche, eine zünftisch, handwerkliche, eine gesinderechtliche. Und da waren sie drin. Die Mobilitätschancen waren relativ gering. Sie waren auch begrenzt verantwortlich in dieser Welt, weil sie sich halt in ihrer Ordnung bewegten. Ganz anders das BGB. Sie werden also dynamisch freigesetzt. Sie müssen nicht mehr am Ort sein, sie müssen nicht mehr in der Zunft sein. Und das bedeutet eine unglaubliche Menge neuer Rechtsverhältnisse, die alle auf einer grundsätzlichen Freiheit und Mobilität aufbauen.
Das Deutsche Kaiserreich war um 1900 zur weltweit führenden Wirtschaftsnation aufgestiegen. Das BGB begünstigte diese Dynamik. Es schuf Freiräume für die Bürger, die nun von Eigentumsrechten, Wettbewerb und Vertragsfreiheiten profitierten. Das BGB trug deutlich erkennbar eine liberale Handschrift.
Das Prinzip des BGB ist, möglichst viel gleiche Freiheit zu geben für möglichst viele. Dieses Privatrecht bietet jetzt für alle lesbar, verständlich, nicht mehr lateinisch und altes Deutsch, viele Chancen für viel mehr Menschen als je.
Die Kehrseite? Das BGB kümmerte sich nicht um den sozialen Ausgleich. Einer der einflussreichsten Juristen jener Zeit, Otto von Guericke, schrieb:
Wir brauchen aber auch ein Privatrecht, in welchem trotz aller Heilighaltung des Individuums der Gedanke der Gemeinschaft lebt und webt. Schroff ausgedrückt, in unser Privatrecht muss ein Tropfen sozialistischen Öles durchsickern. Schrankenlose Vertragsfreiheit zerstört sich selbst. Eine furchtbare Waffe in der Hand des Starken, ein stumpfes Werkzeug in der Hand des Schwachen, wird sie zum Mittel der Unterdrückung des einen durch den anderen, der schonungslosen Ausbeutung geistiger und wirtschaftlicher Übermacht.
Und der Verfassungsrechtler Professor Uwe Wesel nannte das BGB im Rückblick schlicht eine Fibel des Egoismus. Professor Dr. Joachim Rückert widerspricht.
Fibel des Egoismus ist sehr zugespitzt. Es ist die halbe Wahrheit und damit ist es im Ganzen nicht mehr richtig. Man sieht das BGB da ein bisschen skeptisch, aber man muss wissen, dass es eine ganz grundlegende Arbeitsteilung der Gesetzgebung im Kaiserreich von 1871 gegeben hat, nämlich die privatrechtliche und die sozialpolitische. Das BGB gibt gleiche Freiheit und Chancen, mischt sich wenig unmittelbar ein, zwingend sozialpolitisch. Die Sozialpolitik korrigiert dann die ungleichen Chancen.
Im August 1896 lag dem Reichstag der endgültige Entwurf zum BGB vor. 25 Jahre hatte die Kommission an der neuen Rechtsordnung gearbeitet. Und einer ihrer federführenden Juristen, Gottlieb Planck, warb dann noch einmal voller Pathos für die 2300 Paragraphen.
Nächst der gemeinsamen Sprache ist das gemeinsame Recht, die edelste und köstlichste Frucht des nationalen Geistes. Jetzt ist die Zeit reif, jetzt ist die kostbare Frucht reif, an Ihnen ist es jetzt, sie zu pflücken.
Eine klare Mehrheit im Reichstag stimmte dem BGB zu, nur die Sozialdemokraten lehnten es ab. Es war keine fundamentale Opposition, aber die SPD vermisste im BGB den Arbeitsschutz, der weiterhin von der Gewerbeordnung geregelt wurde. Nachdem Kaiser Wilhelm II. Das Gesetz am 18. August 1896, heute vor 115 Jahren, unterschrieben hatte, gab es noch einmal eine Übergangszeit von 4 Jahren. Behörden und Juristen brauchten Zeit zur Einarbeitung.
1900 tritt es in Kraft. Und dann ist das Gesetzbuch da, alles freut sich. Es wurde auch gefeiert mit Versen um 1900, mit Gedichten. Und die Stimmung war sehr positiv. Aber es ist ein Gesetzbuch ohne Chance. Warum? Weil die ökonomischen und sozialen Voraussetzungen für diese Entfaltung fairer Gleichheit wegbrechen. 1914 kommt der Erste Weltkrieg. 1919 bis 1932 haben wir äußerst problematische soziale und ökonomische Fragen, nämlich die Inflation zum Beispiel, den Schwarzen Freitag 1929.
Dem privaten Recht, das eher den Stärkeren begünstigte, fehlte in den großen wirtschaftlichen Krisen der 1930er Jahre das Korrektiv einer funktionierenden Sozialpolitik. Das BGB begünstigte jetzt die sozialen Schieflagen. Als die Weltwirtschaftskrise dann überwunden war, herrschte in Deutschland die NS-Diktatur.
Das BGB wird nicht abgeschafft. Es sind rassistische Gesichtspunkte hereingekommen. Aber im Übrigen hat man die Generalklauseln, also wie zum Beispiel Rechtswidrigkeit wegen Sittenwidrigkeit, die hat man umgedeutet und das gesunde Volksempfinden eingesetzt.
Die Folge? Jüdischen Mietern konnte jetzt ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Das Gleiche galt für die Arbeitsverträge jüdischer Bürger und das Erbrecht.
Ganz skurril die Enterbung der rassenuntreuen Tochter, die sich mit einem Juden eingelassen hat und ihn heiraten will. Dann kann der Vater das Testament ändern oder den Erbvertrag oder sie auch aus dem Pflichtteil rausnehmen.
Die junge Bundesrepublik übernahm das BGB im Gegensatz zur DDR. Aber jetzt musste es dringend überarbeitet werden. Allein Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes:
Männer und Frauen sind gleichberechtigt,
lieferte politischen Zündstoff. Denn das Familienrecht im BGB spiegelte immer noch die Rollenverteilung des Wilhelminischen Kaiserreichs wider. Die SPD-Politikerin Elisabeth Selbert, eine von 4 Frauen im Parlamentarischen Rat, hatte die Gleichberechtigung fast im Alleingang erstritten. Sie forderte 1949 auch nachdrücklich die Anpassung des bürgerlichen Rechts.
Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wertigkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau, die heute nicht mehr aus der Obhut und der Biedermeiersphäre eines guten Elternhauses, sondern aus dem harten Berufsleben heraus in die Ehe tritt und die in den langen Jahren und besonders in den letzten Jahren die ganze Härte des Lebens erfahren hat.
Aber das verstaubte Familienrecht hielt sich hartnäckig. Das Parlament blockierte lange die Vorgaben des Grundgesetzes.
Da stand eine Frist im Grundgesetz drin, dass er bis 1953 umgesetzt sein sollte. Das hat der Bundestag nicht gemacht. Ja. Die waren viel konservativer als das Grundgesetz.
Zwar erklärte der Bundesgerichtshof 1953 einige Rechtsnormen im Familienrecht für verfassungswidrig, aber im Grunde urteilte auch hier immer noch eine zutiefst konservative Rechtsauffassung aus dem Anhang der Entscheidung.
Der Mann zeugt Kinder, die Frau empfängt, gebiert, nährt sie und zieht die Unmündigen auf. Der Mann sichert, vorwiegend nach außen gewandt, Bestand und Entwicklung der Familie. In diesem Sinne ist er ihr Haupt. Die Frau widmet sich, vorwiegend nach innen gewandt, der inneren Ordnung der Familie. An dieser fundamentalen Verschiedenheit kann das Recht nicht doktrinär vorübergehen, wenn es nach der Gleichberechtigung der Geschlechter in der Familie fragt.
Und so ruhte die Gleichberechtigung im Grundgesetz, während im Familienrecht die traditionellen Rollen weiterlebten. Der Mann bestimmte den Wohnort, verfügte über das gemeinsame Vermögen und er konnte unter bestimmten Umständen das Arbeitsverhältnis seiner Frau beenden. Das stand noch bis 1957 im BGB. Erst dann kam ein neues Gleichberechtigungsgesetz. Langsam entstand ein modernes Familienrecht.
Wenn man jetzt überlegt, was waren die wichtigsten Veränderungen, das spiegelt natürlich unsere Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Gleichberechtigung wurde durchgesetzt und immer mehr verfeinert für die nicht-ehelichen Kinder im Erbrecht, insbesondere auch dann im Unterhaltsrecht. Zerrüttungsprinzip statt Verschulden bei der Scheidung. Unterhalt der Ehefrau unglaublich stark verbessert.
Und die Gesetzgebung zum BGB hat, anders als in den Anfangsjahren, verstärkt soziale Interessen berücksichtigt.
Im Mietrecht die Kündigung. Grundsatz ist umgedreht, früher freie Kündigung, heute nur bei berechtigtem Interesse. Verbraucherrecht seit 1976, der Kampf gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen, steht jetzt im BGB drin. Das Reiserecht 1979 ganz neu eingefügt ins BGB, Volljährigkeit runtergesetzt. Das sind schon sehr bedeutende Veränderungen, würde ich sagen.
Was sich hingegen über ein Jahrhundert kaum verändert hat, die sprachlichen Hürden verstellen dem Bürger den Zugang zu seinem Recht. Schon 1896 schrieb der Wiener Universitätsprofessor Anton Menger in seiner Kritik des BGB:
Kein Teil der Gesetzgebung bedarf so sehr einer volkstümlichen, allgemein verständlichen Ausdrucksweise als das bürgerliche Recht. Man kann mit gutem Grunde behaupten, dass die großen Volksmassen, wenn der Entwurf Gesetz wird, ganz der Diskretion der Fachjuristen überliefert sein werden.
Eine weitsichtige Prognose. Der Bürger wird ohne Anwalt am bürgerlichen Recht scheitern. Das räumt auch die Jurastudentin Christina Xoll ein.
Also ich kann mir jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier Probleme in meiner Mietsache und ich setze mich da jetzt einfach mal so hin. Man kann es gerne versuchen, aber wir studieren nicht umsonst mindestens 9 Semester.
Ein Dilemma, das auch mit den vielen Wechselfällen des Alltags zu tun hat. Entsprechend groß ist der Spielraum im bürgerlichen Recht. Professor Dr. Joachim Rückert.
Das ist eine Erfahrung, dass man in anderen Rechtsbereichen vielleicht eher als Laie mitkommt, aber wenn es um den Streit geht, dann ist es wahrscheinlich nicht machbar, dass man ohne Juristen durchkommt. Das ist wohl ein Schicksal fürs Privatrecht. Im Strafrecht ist es anders, was Mord, Raub, Erpressung, Körperverletzung ist. Das ist ziemlich klar. Während im Mietrecht, ob es für die Kündigung ein berechtigtes Interesse gibt, wie soll man das so abstrakt festlegen? Es ist auch nicht festgelegt, macht erst die Rechtsprechung.
Und diese Rechtsprechung ist nicht immer so verständlich begründet wie dieses Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Im Übrigen auch ein Nachweis, wie sehr im Familienrecht vom traditionellen Rollenverständnis der Geschlechter abgerückt worden ist.
Eine getrennt lebende Ehefrau hat ihre Unterhaltsansprüche nicht dadurch verwirkt, weil sie dreimal mit einem Revolver Kaliber 4 mm auf ihren Ehemann geschossen hat. Wenn der Ehemann unmittelbar nach den Schüssen einen gelassenen Eindruck gemacht und sogar scherzend erklärt hat, dass er ein Projektil aus einer solch kleinkalibrigen Waffe mit den Zähnen auffange, was zeige, dass er den Vorfall nicht als gravierend angesehen habe.
Zumal seine Ehefrau deutlich daneben geschossen hatte.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Verkündung des bürgerlichen Gesetzbuchs am 18. August 1896. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.